Das sind nur wenige, die das können, weil sie die technischen Fähigkeiten zu haben, die wir ihnen beigebracht haben. Wie viele effektiv sind, keine Ahnung. Ob sie es noch tun, ich weiß es nicht, aber das konnten sie zumindest tun.
Und was ihr da verwendet habt, ist kein simpler Tor-Service, kein VPN.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben bereits existierende Technologie nur neu eingesetzt. Und das war einfach ein Hack.
Okay, würde gerne mehr darüber wissen, aber wenn du das
Nein,
aus
ich werde es
guten Gründen nicht
nicht dem
sagst,
Radio sagen.
gut. Und was kam dann? Also China ist wahrscheinlich schon für euch ein neuer Schritt gewesen, weil von da an seid ihr ja in eine viel technischere Richtung gegangen.
Genau. Da kam immer wieder, ja, dann wurde WikiLeaks in Thailand gesperrt. Wir erinnern uns vielleicht noch dran. Dann gab es plötzlich den Wikikong. Und da wurden mal spontan alle Thailand-relevanten Dokumente genommen, auf thaileaks.info gepackt und mal schnell noch irgendwie Pakete verteilt zum Miron. Es konnte nicht mehr gesperrt werden. So schnell waren die einfach nicht. Die Dokumente waren im Netz und waren erreichbar. Das war der Sinn dahinter. War jetzt kein Hack, war einfach halt klassischer Aktivismus. Wir haben halt etwas genommen, haben es verteilt, gut ist. Was haben wir noch alles gemacht? Oh Gott, das war so viel. Wir haben noch diverse Dinge getan, das fällt momentan unter ferner liefen und eher marginal. Die nächste größte Sache war dann halt Anfang des Jahres. Wir haben die Wahlen im Iran kritisch begleitet, also es war wieder was sehr Politisches für uns. Haben Informationen geliefert. Wir sind ja eigentlich die Telecomics International News Agency.
Okay.
Das ist eigentlich der ursprüngliche Zweck von Telecomics, eine News Agency zu sein, Nachrichten zu verbreiten.
Okay, es ist, was Telecomics so als klassische Organisation ist, wo man es da kategorisieren kann, müssen wir nochmal nachher drüber reden, glaube ich. Aber.
Ja, das kann man, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber mittlerweile, ja, dann kam plötzlich, wird da so ein verrückter Diktator in Ägypten das Netz ausgemacht. Dann haben wir es wieder angemacht.
Ich glaube, das kann ich einigermaßen erklären, weil ihr dazu auch schon mal im Chaosradio wart, hier in Fritz, auf dem Radiosender. Und zwar, ihr habt Dial-up-Nummern zur Verfügung gestellt, wo Leute aus Ägypten über ihr Modem sich ins unzensierte westliche Internet einwählen konnten.
Genau, und das war dann eigentlich schon wieder ein Hack gewesen.
Ja, weil ja, diese Art der Anwendung, zumindest
War
mit dieser Absicht, gab es noch
genau.
nicht.
Das Schöne war, oder das Charmante an der Sache war, dass ja das in Ägypten noch sehr viele Modems rumliegen in den Rechnern. Und auch wenn man mal so schaut, so seine neuen Dell-Laptops haben meistens noch ein Modem drin. Die meisten registrieren es überhaupt nicht mehr. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben unsere Rechner zu Hause ein Modem reingehauen und haben sie anrufbar gemacht. Also wir haben gesagt, okay, wenn ein Anruf reinkommt, dann schaltet durch. Hier, bitteschön, route mal ins Internet. Das haben wir getan. Das war.
Ganz zu Beginn war das wahrscheinlich nicht so, dass ihr damit gerechnet habt, dass da so viele Leute das auch verwenden werden, oder?
Wir wussten auch nicht, ob wir die Nummern durchkriegen. Wir haben sie dann hingefaxt. Wir haben Faxe geschickt.
An beliebige Nummern in Ägypten, oder?
Vor allem Kairo, Hardwareläden, Universitäten, Bibliotheken. Firmen, wo man denken, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute, die es empfangen, was damit anfangen können. Ich sehe noch die Faxrechnung vor meinen Augen. Aber Faxen ist ja auch kein Thema eigentlich, aber erstmal die Faxnummern kriegen, das war auch sehr spannend. Die Server waren ja alle down.
Also kein
Aber
Telefonbuch von Kairo, was noch irgendwo rumgelegen ist.
Wir nennen es Google Cache.
Okay. Never forget.
Da war ja noch alles drin. Ja, das war dann das, womit wir auch schlagartig bekannt wurden. Das war das, wo sich anfing, die Medien für uns zu interessieren. Und wir haben das auch halbwegs bedient. Ja, und dann ist Gaddafi ausgetickt. Und hat angefangen, das Netz zu verändern. Er war schlauer als Mubarak. Er hat nicht das Netz ausgelöscht, er ist gedrosselt.
Was heißt das?
Also, naja, nachts war es halt langsamer am Wochenende als tagsüber.
Okay, das ist klug.
Das ist sehr klug. Und die Modem-Einwahlnummern kann man aus Grafiland nicht erreichen. Das geht nicht.
Er hat sie geblockt sozusagen.
Die sind gesperrt.
Okay.
Ja, war auch so. Also was wir eigentlich machen ist, wir werfen so lange Scheiße an die Wand, bis irgendwas hängen bleibt. Also so hart es klingt mag, aber genau das tun wir. Und das haben wir auch in Syrien getan und tun es da immer noch. Da machen wir quasi den Tech-Support.
Was heißt das?
Wir erklären den Leuten, wie sie sicher kommunizieren können. Also das Netz ist ja noch da in Syrien. Ist kein Thema. Funktioniert. Weil Leute benutzen halt irgendwie eine unverschlüsselte Kommunikation. Sie benutzen Gmail ohne SSL-Verschlüsselung. Das ist total dumm. Also erklären wir ihnen, worauf sie achten müssen, ob die Verschlüsselung echt ist. Also, hey, da gibt es dieses HTTPS und es hat ein Zertifikat, dann kannst du nachgucken, was steht da drin. Und wenn du uns fragst, gucken wir nach, was wir sehen für ein Zertifikat und dann kannst du uns sagen, was du siehst. Und dann sagen wir, ob es echt ist oder nicht. Und ja, wir machen den Tech-Support. Oder, hey, dieses PGP, das ist total super. Kann man Sachen mit verschlüsseln. Oder wenn ihr schon Java benutzt, dass es super ist, dann bitte mit OTR. Musst du da nur einen Haken setzen, dann geht das.
Mhm.
Also diese Basics, was für uns Nerds oder uns Geeks total selbstverständlich ist, müssen wir den Leuten beibringen. Und zwar jedem Einzelnen, jedem von vorne.
Mhm. Und da vielleicht auch noch, um die Tragweite von so simplen Dingen zu erklären, so wenig wie ich über Syrien weiß, glaube ich doch sagen zu können, dass das eines der gefährlichsten Länder ist mit einer der intelligentesten Intelligence Service und
ja,
also leider auch einer sehr, sehr brutalen Kriminalitäts- und Staatspolizei, wenn es zu gewissen...
Ja. Vor 7 Stunden wurde in Syrien der Direktor des Human Rights Watch Büros verhaftet.
Gutes Beispiel.
Keine weiteren Fragen.
Ja. Wie habt ihr diese Leute erreicht und was sind das für Leute, mit denen ihr
sie
dort...
Sie erreichen uns.
Okay.
Also es ist nicht, wir rufen sie an, sondern meine Leute rufen dich an, ja. Also es ist, sie haben von uns gehört.
Aber da müssen doch auch schon die Leute in Syrien, also da muss vor allem auch die syrische Regierung wissen, wenn die Leute unverschlüsselt versuchen, mit euch herauszufinden, wie sie denn verschlüsseln sollen.
Naja, also wenn sie uns erreichen wollen, dann müssen sie auf einen Webchat gehen und der ist SSL verschlüsselt. Und
okay, gut.
Ja, solche Dinge.
Und
sie nutzen IRC und müssen SSL verschlüsseln und das ist no way out. Also sie können uns in der ersten Instanz nicht unverschlüsselt erreichen, außer sie sind so dumm und twittern uns an.
Okay. Ist natürlich extrem schwer, sowas einzuschätzen, was für einen Unterschied es macht, weil jeder Unfall, der verhindert wird, kommt nicht in die Statistik.
Das ist richtig.
Ach, vielleicht, was mich vorher noch interessiert hat, aus Libyen habt ihr euch ganz zurückgezogen? Oder ist das zu...
Wir tun da Dinge, die ich nicht laut sagen kann.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, das ist schon mal so eine grobe Liste an sehr vielen großen Dingen, die ihr getan habt. Über welchen Zeitraum? Seit wann gibt es euch denn?
Ziemlich genau 2,5 Jahre jetzt. Und, wir waren mal irgendwie 30, 40 Leute. Jetzt sind wir so um die 10.
Von den 30, 40 alle von Anfang an dabei?
Der hat so uns ein, ja, das war so Mitte, Ende letzten Jahres. Und ja, die sind jetzt halt weg. Wir hatten welche, die sich während der Ägyptenzeit verbrannt haben. Als Person einfach Burnout. Die sind richtig zusammengebrochen. Andere haben uns still und heimlich verlassen, indem sie einfach nicht mehr wiedergekommen sind. Weil wir Dinge gesehen haben und erlebt haben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir sind da auch sehr naiv angegangen. So, hey, was können wir tun? Also tun wir das. Man möchte ja helfen.
Ich glaube, man muss dieses Aufgeben und diese Frustration ein bisschen erklären, was der Stressmoment ist, das da so kollektiv bei euch aufgetreten ist. Was ist der Druck und was sind die Gedankengänge, die sich abspielen bei euch, wenn ihr mitbekommt, okay, das ist jetzt real, was hier passiert, und da ist auch eine Revolution im Gange, weil Leute erschossen werden.
Genau. Jetzt stell dir vor, du sitzt auf deiner Couch oder an deinem Schreibtisch und hast diesen Bildschirm vor dir. Da ist ein Terminal drin und da fließen die Zeilen an dir vorbei. Du liest, was da gerade passiert, und im Nachbarterminal konfigurierst du gerade ein paar Modems oder irgendwelche anderen Dinge. Und du weißt, wenn du versagst, können Menschen, die das benutzen, verschwinden, Probleme bekommen. Und wenn du halt das verkackst, muss man ganz blöd so sagen, kriegst du plötzlich einen Bodycount. Und das ist kein schönes Gefühl, wenn plötzlich Menschen sich auf dich verlassen. Auf etwas, was du eigentlich gar nicht leisten kannst. Wir können nicht diese 24-Stunden-Betreuung leisten. Das geht nicht. Wir haben das versucht. Lange. 8 Monate lang. Und eigentlich geht das nicht mehr. Und Telecomics hat sich einen Namen gemacht in der Szene, auch in den Medien, als die werden es schon richten. Und nein, sie werden es nicht richten. Sie tun alles, was sie können, aber wir werden es nicht richten. Wir haben aber auch festgestellt, dass das Modell, das wir benutzen, um uns zu organisieren, nicht skaliert. Also wir können nicht plötzlich mit 100 Leuten umgehen, das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Mhm.
Das war so bei der Ägypten-Sache, hatten wir teilweise auch bis zu 150 Leute, zum Glück aufgeteilt auf mehrere Unteroperationen, weil sonst wäre das auch total implodiert alles. Ich hatte meine Modems teilweise bis zu 60 Leute, wie es zu koordinieren galt. Das war nicht drin.
Und habt ihr, wie sich dieser Stress aufgebaut hat, und auch wie ihr natürlich Öffentlichkeit hattet nach dieser Ägypten-Sache, versucht zu wachsen, versucht auch sozusagen euch Unterstützung zu besorgen für die Arbeit, die ihr tut, für die ihr ja auch Zuspruch bekommen habt damals zu dieser Zeit.
Wir hatten gehofft, dass einfach welche von den Leuten, die da geholfen haben, bleiben. Es ist einer geblieben.
Von wie vielen, die aufgezeigt haben und gesagt haben, ihr seid cool, ich will
ja mitmachen. Ungefähr 80, 90, 100 ist einer geblieben. Ein Amerikaner, großartiger Kerl, No Pants heißt er. Er sitzt hier vor mit, ah, I'm No Pants, I wear Pants.
amerikanischer Humor.
Ja. Ist ein Python-Hacker, hat uns groß unterstützt, war sehr super gewesen.
Wie viele von den Leuten, die sich da zuerst mal gemeldet haben, sind sozusagen aufgrund ihrer technischen Skills durchgefallen, weil sie
bei uns
einfach
fällt keiner wegen technischen Skills durch.
Also es gibt keine Mindestanforderung, dass sie sagt, wir haben hier so sensibles Equipment, dass du wissen musst, was du tust?
Dann kommen sie da halt nicht dran. Also wir brauchen immer Leute, die Nachrichten filtern und dann unseren Twitter-Account bedienen. Das ist ja eine echt einfache Arbeit eigentlich. Also einfach im Sinne von, da brauche ich kein technisches Skills, ich muss nur Lesekompetenz mitbringen. Ja, wir haben auch sensible Systeme, aber da kommen auch nur die Network Operators dran. Also es gibt natürlich, also wir sind ohne Hierarchie, was betrifft, was tun wir als nächstes. Aber wir haben natürlich, was die Technologie betrifft, eine Hierarchie, nämlich haben wir natürlich Network Operators.
Mhm.
Das sind 6 Leute, glaube ich, oder 8. Muss ich nachzählen?
Das ist jetzt auch gar nicht so.
Das sind aber die, die auch übrig geblieben sind.
Okay. Dann ist das doch relevant, weil das sozusagen die auch mit dem größten Commitment sind. Und ja, ich meine, von diesen 6 Leuten, gibt es da auch vielleicht andere gemeinsame Charakteristika, die du feststellen könntest?
Ja, wir sind alle verliebt in das Internet. Und ich meine verliebt, es hat uns allen, die wir da versammelt sind, unglaublich Schönes gebracht und gezeigt. Und wir glauben, das ist eine Glaubensfrage, wir glauben an freie Kommunikation. Und zwar nicht nur im Netz, sondern überall. Telefon, Fax, Brief, E-Mail, Internet, egal. Kommunikation muss frei sein. Nur daran können wir als Gesellschaft wachsen. Wir müssen auch mit Unangenehmen umgehen können. Und zwar auf eine zivilisierte Art und Weise. Also das klassische Hate-Speech-Problem, das kann man nicht lösen. Man kann es nur diskutieren. Und es wird immer irgendwelche Menschen geben, die andere Menschen nicht leiden können. Es wird immer Menschen geben, die sagen, Hitler war ein toller Kerl.
Aber die Vision, für die ihr steht sozusagen, ist, dass freie Kommunikation und das Internet, wie es ja jetzt noch in großen Teilen der Welt existiert, dass das wichtig ist. Ich will jetzt nichts in den Mund legen, aber ich will, dass du das ein bisschen mehr ausformulierst, weil ich glaube, dass an dieser Vision sehr viel hängt.
Ja, diese Vision ist unser Motor. Wir nennen das Ganze Data Love. Es ist die Liebe zu jedem einzelnen IP-Paket. Das ist, wir nennen immer scherzhaft das Internet Vanilla Space, weil es nicht verschlüsselt ist per Default. Und dann gibt es halt auch den Cypherspace. Der ist verschlüsselt. Wir stehen total auf Darknets. Also Tor, I2P und wie sie alle heißen. Wir mögen PGP total gerne. OTR ist super. SSL-Verschlüsselung großartig. Und ja, es ist einfach. Wir gehen nicht ins Internet, um mal irgendwas zu tun, sondern wir leben im Internet. Das ist genauso real für mich, wie wenn ich zum Bus laufe. Ich habe das Netz in meinem Telefon bei mir. Ich kann mit meinen Freunden, die überall wohnen, nur nicht da, wo ich wohne, jederzeit sprechen. Ich kann innerhalb von Sekunden ein Erlebnis mit ihnen teilen. Ich kann eine E-Mail schicken, ich kann einen Tweet schicken, ich kann ein Bild verschicken, es ist egal, ich kann meine Erlebnisse instant, sofort teilen. Und ich kriege Feedback. Leute freuen sich für mich, sie ärgern sich für mich mit, wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe. Sie sprechen einem Mut zu, wenn es einem nicht gut geht. Und ich meine jetzt nicht diese ganzen Internetbekanntschaften, die man sowieso hat. Ich rede von meinen Freunden. Die wohnen aber zum Großteil nicht in Deutschland. Also nicht mehr in diesem Land. Mhm. Die wohnen überall. Und das ist total super.
Ja, diese Internetsozialisierung, von der du sprichst, sagen wir so, wie ist das Durchschnittsalter in Telecomics?
Ich glaube, ich bin der Älteste. Mit 30.
Mit 30. Okay. Gut, ich weiß nicht, wie viel du da preisgibst über deine anderen Kollegen, aber ist das sozusagen auch over the top, weit ab von den anderen, oder verteilt
nein, also,
es sich?
Nein, wir haben welche, die machen gerade ihren Doktor. Mhm. Andere fangen jetzt gerade an zu studieren.
Okay. Und wann bist du persönlich eigentlich so, wann hast du diese Liebe entdeckt, weißt du? Du bist ja doch nicht ins Internet geboren worden, fangen wir so.
Nein, das ist richtig, ich bin nicht im Internet geboren. da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es fing alles an mit einer Mailbox in Frankfurt. Zum Fidonet gehört. Das hatte einen Bridgens Newsnet gehabt. War super. Dann hatte ich irgendwann, warum auch immer, ich weiß es noch gar nicht mehr, plötzlich diesen CompuServe-Zugang gehabt. Und der konnte sich auch ins Internet einwählen. Es ging dann einmal Knoten Frankfurt, von da aus wurde es nach Ohio geroutet, von da aus ins Netz. dann war da dieses Internet. Und das, ich fühlte mich ein bisschen wie in Star Trek, unendliche Weiten. Und ja, ich habe mich gut gefühlt. Dann gab es irgendwann die ersten Flatrates plötzlich, so mit ISDN und so. Die Firma hieß NGE, hat 49 Mark gekostet im Monat. Die war auch noch ein Dreivierteljahr pleite, vielleicht falsch kalkuliert gehabt, die Firma. Dann gab es plötzlich ISDN Flatrates, so DSL 1000 Flatrates, yeah! 59 Mark. Habe ich gehabt. War super. Ja, und heute kotze ich rum, wenn ich weniger als eine 5000er Leitung habe.
Okay. Wir wollen nicht zu sehr in den Geek-Porn abdriften. Ja,
Entschuldigung.
Aber so, das ist das Level, von dem du sprichst, und das sind für dich auch so die Benchmarks. Wenn es um dieses Data Love geht, was ja ein durchgängiges Konzept bei Telekomix ist, fast.
Ja, fast.
Und
obwohl wir bis heute nicht, selbst nicht genau wissen, was es ist.
Ist halt Kunst, könnte man sagen.
Ja, in a way.
Ja. Aber lass uns wieder auf die Politik zurückkommen und den Titel dieser Show. Weil ihr ja auch nicht die einzige Organisation seid. Wir haben jetzt mal groben Überblick über das gegeben, was Telekomix ist. Aber in derselben Zeitspanne ungefähr, also in den letzten 2 Jahren, gab es natürlich auch noch andere Organisationen neben euch. Und ich glaube, anfangen müssen wir dabei, ja, zumindest mit Anonymous. Vielleicht fällt dir auch noch etwas Früheres ein.
Also was jetzt so diese Art Aktivismus betrifft, gab und gibt es immer wieder neue Gruppierungen, die recht klein sind, eine Aktion machen, dann wir verschwinden. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt nicht wertend gemeint, dass sie wieder verschwinden. Das ist oft sinnvoll. The Anonymous ist ja eigentlich jetzt nicht eine Aktivistenbewegung, sondern eigentlich fing es ja mit diesen Scientology-Protesten an, was auch hochpolitisch ist, auf jeden Fall. Aber eigentlich geht es da vor allem um, ja, also Scientology war so dieses, wir können als Anonymous was bewegen. Und was die da heute machen mit diesen Service-Attacken, das ist nicht Aktivismus, das ist Bullshit. Das ist nicht das kreative Einsetzen von Technologie, um Leuten zu helfen. Wenn ich jemandem helfe, bin ich konstruktiv und nicht destruktiv. Anonymous ist zum Großteil destruktiv. Und ist nicht gut für sowas.
Also ihr seht euch ganz klar als positive, aktive Kraft, die konstruktiv versucht, was zu bewegen, und grenzt euch ab gegen sozusagen destruktive Organisationen. Ich meine, wie siehst du dann sowas wie Denial-of-Service-Attacken? Was ist für dich die Natur von so einer Aktion?
Ich kann verstehen, dass Leute das machen, weil sie sich oft machtlos fühlen. Das ist eine Machtlosigkeit, die durch ein Klicken auf die Loik Ausdruck verliehen wird. Dabei wird meistens völlig außer Acht gelassen. Was tue ich eigentlich genau damit? Kann ich mich selbst noch schützen? Das können sie halt eben nicht mehr. Gefährde ich andere? Und ist nachher dabei produktiv was rumgekommen? Muss ich leider fast alles verneinen. Also auch PayPal lahmlegen mag zwar total super aussehen, ist aber im Endeffekt für WikiLeaks nicht produktiv gewesen. Muss man ganz platt auszudrücken. Im Sinne von, sie haben ihren PayPal-Account wieder. Nein, haben sie nicht.
Haben sie nicht, aber auf der anderen Seite war es medial, glaube ich, gerade in diesem Fall ein kalkulierte Bombe, die da hochgegangen ist. Die zumindest in dem Fall von Amazon stellt sich natürlich die Frage, da ist eine Firma attackiert worden für eine offensichtlich politisch motivierte Aktion, den Kundenkontakt zu WikiLeaks zu unterbinden.
Ja.
Gleichzeitig ist aber auch recht offensichtlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht und wahrscheinlich niemals wirklich produktiv der Fall war, dass WikiLeaks auf Amazon-Servern liegt. Also
Das ist halt auch totaler Bullshit, ja. Also,
sozusagen, wenn man so eine kritische Infrastruktur betreibt, zur Erklärung, würde man die in den allermeisten Fällen auf eigenen Servern hosten und nicht auf einem von Amazon betriebenen Server, wo man nur in gewissen Bereichen Zugang und Kontrolle und auch Sicherheit über das System hat.
Genau das. Aber da rücken wir jetzt gerade wieder ein anderes Themenfeld ab.
Nein, es geht noch immer für mich so um diese Abgrenzung, weil du hast das ja auch vorher für mich ziemlich klar ausgedrückt, wo der Unterschied zwischen Telecomex und diesen anderen Organisationen besteht.
Jetzt.
Und ich glaube eher, wir müssen mal über die anderen, ja, Anonymous ist so eine davon. Anonymous war 2008 rund um Scientology-Proteste ist diese Organisation entstanden, aus 4chan heraus.
Ja.
Und da gab es von Gabriela Coleman, ist nicht schön aufgearbeitet, sozusagen einen Bruch von einer reinen Spaßkultur hin zu einer doch politisch motivierten Gruppe von Menschen. Mhm. Wobei ich hier auch nicht mal glauben würde, dass die Individuen in beiden Gruppen so ident sind. Aber meinst Anonymous als Entität hat da ein kontinuierliches Gesicht und Symbol. Das Gesicht ist die Guy Fawkes-Maske. Keine impersonifizierter Mensch. Und ja, daneben gibt es auch noch solche Gruppierungen wie Antisec, Lulsec, über die man auch sehr viel gehört hat in der letzten Zeit.
Ja, das ist aber auch nochmal eine andere Baustelle. Also Antisec waren am Anfang zumindest klassische Hacker gewesen. Das heißt, ein System aufmachen, schauen, was kriege ich und dann verschwinden. Bis sie dann auch anfing mit dummen Denial-of-Service-Attacken, wo sie bei mir zumindest jegliche Sympathie verspielt hatten. Und halt auch das Veröffentlichen der Kreditkartendaten ging halt überhaupt nicht. Das tut man halt nicht. Also es ist eine Sache, Sony zu schaden. Ja, das kann man gern tun. Kann man akzeptieren, muss man nicht. Dann kann ich sagen, ich habe eure Daten und wenn ihr mir nicht glaubt, schickt einen Redakteur von irgendeiner Zeitung vorbei, ich zeige sie ihm.
Mhm.
Kann man ja auch so machen. Aber ich, das als Torrent online zu stellen, ist halt einfach schäbig. Weil die Gelackmeiten nachher sind nicht nur Sony, sondern auch jeder einzelne Kunde, dessen Kreditkartendaten missbraucht worden sind.
Mhm.
Und das ist halt einfach, das tut man halt nicht.
Ich finde diese sehr klare Aussage jetzt gerade schön, weil ich oft den Eindruck habe, dass mir die fehlt in der Hacker-Szene. Ein klares Nein gegenüber den Null-of-Service-Attacken und gegenüber dem Veröffentlichen von privaten Daten.
Naja, wie oft haben wir in der Hacker-Szene, warum machst du das? Ja, weil ich es kann. Das ist so das Totschlagargument für alles. Ich mach's, weil ich es kann. Ja, es ist schön, dass du es kannst, aber warum tust du es? Ja, weil ich es kann. Nein, das ist kein Grund. Gib mir einen Grund, gib mir eine Motivation. Den Leuten, die tun Dinge und wissen gar nicht, was sie antreibt, was sie motiviert, das zu tun. Das ist total ekelhaft, nahezu schon. Es ist, also, ein, was ich kann, lasse ich gelten, so, warum baust du es jetzt so neu zusammen?
Mhm.
Weil ich es kann, weil ich wissen will, ob es funktioniert. Weil ich damit was Tolles, Neues erschaffen kann, weil ich damit Kreativität zeige und ja, etwas baue, was nützlich ist, für mich zumindest, oder was einfach nur schön ist. Das Veröffentlichen von Kreditkartendaten hat nichts Schönes, nichts Nützliches, es hat einfach nur Ärger.
Mhm.
Und auch von den Leuten, die halt das tun, weil es halt was Schönes nachher gibt oder weil es was Tolles bei rauskommt, die sagen auch, weil ich vermute, dass nachher das und das passiert und deswegen, und das finde ich toll und das möchte ich gern haben. Das ist eine Motivation, die lasse ich gelten. Aber diese, was ich kann, Motivation, ist halt einfach Bullshit. Das ist einfach das Verstecken der eigenen Destruktivität hinter einem, weil ich es kann.
Ja, ich glaube aber nicht einmal, dass das alleine die Erklärung ist, weil es durchaus Bereiche gibt, wo Menschen gerade in diesem Bereich mit ganz, ganz klaren politischen Motivationen versuchen, einfach in einer Welt, wo sie gelernt haben, dass sie überhaupt nichts mehr bewegen können, sozusagen aus ihrer eigenen Starre heraus dann anfangen, ja, bei solchen Dingen mitzumachen. Und wie du schon vorher gesagt hast, DDoS-Attacken sind ein Ausdruck von Frustration, vergleichbar mit einer Sitzblockade. Und da.
Ah, das sehe ich anders. Das ist keine Sitzblockade. Das ist Blockade. Schauen wir uns das an, wie das war zu Zeiten der Rassenprobleme in den USA. Da gab es auch Sitzblockaden, recht viele sogar. Da war ganz klar, warum man die macht. Da wurde eine Botschaft transportiert. Wenn PayPal down ist, weiß ich nicht, ist DOS, die Server scheiße konfiguriert, was ist da los? Und wenn es DOS ist, warum diesmal?
Mhm.
Also das Transportieren der Ziele ist überhaupt nicht da. Und bei den Sitzblockaden in den Staaten damals, zu diesen Rassenproblemzeiten, da saßen Schwarze und Weiße nebeneinander und haben Schilder hochgehalten. Sie haben Schilder hochgehalten und haben gesagt, was das Problem war auf diesen Schildern. Und dann konnte man als Bürger, der da vorbeigelaufen ist, genervt war, wenigstens verstehen, warum man jetzt genervt wird. Und ja, ich muss es, also ich könnte auch als Bürger anderer Meinung sein, so, ey, ich finde Rassentrennung total geil. Aber ich habe mitbekommen, es gibt Leute, die mögen das nicht. So, jetzt wieder zurück, die dann auf Service-Attacke gegen PayPal. Mein Dad will auf PayPal gehen. Geht nicht. Der ist einfach nur genervt. Der ist frustriert und liest vielleicht noch später in der Zeitung irgendwann, PayPal wurde angegriffen. Und dann ist er auch schon wieder vorbei. Weiter liest er gar nicht.
Mhm. Ja gut, aber das ist auch generell eigentlich so ein Kommunikationsproblem, dass du für solche vielleicht nicht gerade mainstreamigen Themen Aufmerksamkeit zu bekommen, oft Dinge tun musst, die ja einfach nur Aufregung erzeugen und dann hinterher deine Botschaft bringst, wie sie auch marketingmäßig inzwischen ganz oft gemacht wird.
Wenn wir uns die Artikel angucken, um die dann geschrieben worden sind nach diesen Attacken, da stand in den ersten drei Absätzen, Anonymous hat, dann wer ist Anonymous, was macht sie aus, dann im vierten Absatz irgendwann, warum sie es gemacht haben. Bis dahin liest das aber keiner.
Das ist die Frage, ob sich das vielleicht in zwei, drei Jahren verändern wird.
Ja, nein.
Es ist ein
Nein, wird es nicht. Wenn ich mir noch angucke, dass ich habe neulich, Anfang des Jahres war das auch, ein Bericht in der Tagesschau, also einem durchaus seriösen Nachrichtenmagazin gesehen mit einem anonymes Mitglied, der sich lustigerweise Xenu nannte, in seiner Maske auf, hat ein Interview gegeben. Mein Dad, der ist für mich perfekte Benchmark einfach, hat das auch gesehen, aber den nehme ich nicht ernst. Den nehme ich nicht ernst. Er versteckt sich. Er tut Dinge, versteckt sich und steht noch nicht mehr dazu. Bei Scientology war das nötig. Weil es gefährlich war. Im Sinne von, diese verbrecherische Organisation tut dir was an, wenn du da offen demonstrierst. Und diese Gefahr ist gegeben. Da kann ich das nachvollziehen, warum man das mit einer Guy Fawkes-Maske macht. Aber ansonsten eigentlich eher nicht. Und wenn man Anonymität überstrapaziert, wird sie unglaubwürdig.
Ich würde jetzt gerne eine Musikpause machen, aber wir haben noch irgendwie zu wenig Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einfach weiter und versuchen, in der verbleibenden halben Stunde noch auf ein paar Dinge einzugehen, die wir uns vorgenommen haben.
Finde ich gut.
Und ich will eigentlich dir die Entscheidung überlassen, ob wir mehr über dieses Burnout-Phänomen reden oder ob wir mehr in diese Richtung, ja, wieso eigentlich Hacktivism heutzutage notwendig ist vielleicht oder wieso es gemacht wird, wieso klassische Formen des Protestes nicht mehr genug sind.
Ich würde gern einfach beides abhandeln.
Dann fangen wir vielleicht mit dem zweiten an, das
genau,
ist gerade näher.
Genau. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, es ist ja kein Protest, was wir da machen. Was wir machen, ist Greenpeace-Arbeit im Netz. Um es mal ganz dumm zu sagen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gegen das Mubarak-Regime protestieren wollte, sondern weil ich den Leuten helfen wollte, weil ich dem Netz helfen wollte. Das Regime war mir in dem Augenblick nicht, also von der Motivation her egal. Natürlich ist mir das nicht egal als Mensch, aber von der Motivation her dafür das Regime völlig irrelevant. Da ist das Netz kaputt gemacht worden. Da kann ich was tun. Jetzt mache ich das. weil es hilft der freien Kommunikation. Es hilft den Idealen, für die ich einstehe. Deswegen haben wir das gemacht.
Das ist auch der politische Level da.
Genau, das ist der politische Level. Ich habe dieses politische Ziel der freien Kommunikation und da wird sie eingeschränkt, also kann ich was tun. Wenn man Löcher in die Firewall of China gräbt, dann hat das den Grund, weil die Menschen in China nicht nach außen frei kommunizieren können und dürfen. Also helfen wir ihnen dabei, dass sie das können. Das ist politisch. Und es gibt halt Dinge, die wir nicht groß an die Glocke hängen können. Die kriegt halt keiner mit. Oder aus den Leuten, die sie betreffen. Und andere können wir halt raushängen. Und dann sind es auch Zeichen, dass sie, klar, in Ägypten haben nur 300 Leute maximal unsere Leitung benutzen können von keine Ahnung wie viele Ägyptern. Aber das hat ein Zeichen gesetzt. Nämlich, ihr macht's kaputt, wir machen's wieder ganz.
Im Endeffekt, wenn ihr realistisch seid, ist recht jetzt mit den Kapazitäten, die ihr habt, ist es ja immer nur ein Zeichen, das ihr setzt.
Natürlich.
Und insofern wäre das vielleicht auch der die Denkensweise, mit der ihr den Anspruch für ein ganzes Land da zu sein, ein bisschen von euren Schultern bekommt. Natürlich ist es nicht leicht, Leute abzuweisen, aber es ist, glaube ich, jedes politische Handeln, wenn man nicht gerade auf Wahltour ist, immer symbolisch. Und hoffentlich über Medien wird das multipliziert. Aber es ist klar, dass eine kleine Gruppe an Aktivisten maximal über Symbolwirkung einen makroskopischen Einfluss haben wird auf ein Land.
Ja, das ist richtig. Nur es war auch sehr spannend. ZDF, heute war die, also eigentlich gestern, war die Nachricht, dass Premierminister Cameron ganz offen darüber nachdenkt, das Netz auszuschalten. Die Nachricht war raus und sofort kamen Tweets an uns, dass wir uns schon mal vorbereiten sollen.
Dass ihr interviewt werdet?
Nein,
oder
dass wir das Netz aufrechterhalten, wenn es kaputt gemacht wird. Und mein Gedanke war so, what the fuck, mach's doch selbst. Du hast doch noch ein verschissenes Modem konfiguriert, schnell ist ein How-To, mach die Kacke einfach. Das ist jetzt nicht meine verdammte Aufgabe. Wir sind auf diesem Camp hier, sind 3.500 Nerds. Da sind wohl 1.000 in der Lage, seinen Modem zu konfigurieren. Nein, es müssen 6 Leute machen, die irgendwo verteilt in der Welt wohnen, weil der Rest sich zu fein ist, das zu machen.
Ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat.
Aber das ist das, was wir zurückgespiegelt bekommen.
Ich glaube, der Grund, wieso die Leute so auf euch reagieren und auch mit dieser optimistischen, idealistischen Haltung auf euch zugehen, der ist ganz einfach, weil wir zurzeit ein total stilisiertes, heroisiertes Hackerbild haben. Die Hacker sind die gerechten Ritter in scheinender Rüstung, die uns alle vor den bösen, korrupten Diktaturen und Regimen retten. Und dieses Bild wird zurzeit von zumindest liberalen linken Medien transportiert in gewissen Bereichen.
Dann kann ich jetzt mal hiermit laut sagen, bei Telecomics sind wir keine Helden, wir sind nur ein Haufen Kumpels, die was zusammen machen wollen.
Keine scheinenden Rüstungen, nothing shiny?
Nee, schade. Ich trage schwarze Klamotten, Entschuldigung.
Ja, deine Haare vielleicht, aber gut, off the track. Aber ich kann es verstehen, durchaus, wieso Leute in Situationen, wo sie sich ohnmächtig fühlen und wo diese Welt in ihrer Komplexität auch ohne Internet in de facto jede rationale, realistische, optimistische Handlungsweise wegnimmt. Da gibt's bei trockener Betrachtung nichts, was ich tun kann, um meine Lage zu verbessern. Dann ist jemand, der in dieser neuen, noch fast gar nicht politisch gefassten Welt des Netzes fähig ist, Dinge zu tun, die für mich wie Magie wirken, natürlich derjenige, den ich um Hilfe fragen werde.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber wie gesagt, diese Tweets, so, macht euch schon mal bereit, kamen ja nicht von irgendwie den Briten.
Sondern von Deutschen.
Von Leuten, die hier auf dem Camp sind.
Okay. Das heißt, du hast...
Griechisch dann schon Plack.
eher ein Problem mit der Hacker-Community, mit den Leuten, die hier auf dem Chaos Communication Camp sind.
Also ich habe nicht ein Problem mit den Leuten, das auf keinen Fall. Das sind großartige Personen, die ich hier bis jetzt treffen durfte. Ich habe ein Problem damit, dass die Augen verschlossen wird davon, wie es anderen Gruppen geht in der Hacker-Szene. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Problem haben, dass Menschen ausbrennen, verbrannt werden. Ich meine, wir müssen alle arbeiten gehen bei Telecomics oder mal studieren. Wie auch bei vielen anderen Gruppierungen auch, die Leute müssen arbeiten gehen. Und wir haben jetzt seit Januar durchgearbeitet. Durchgehend ist irgendwo eine verkackte Revolution losgegangen. Und es ist halt einfach jetzt mal Schicht. Und ich meine, wir haben es doch gezeigt, wie es funktioniert. Ist jetzt nicht so schwer. Da kann man sich auch mal hinsetzen und sagen, ja, mache ich halt mal hier so ein Modem an. Ist ja jetzt auch nicht so der Akt.
Ich glaube, es ist nicht so sehr der einzelne technische Akt, der den Unterschied macht zwischen Aktivisten und Nicht-Aktivisten mit diesen Skills, sondern es ist das Mindset und die Bereitschaft, da auch ganz klar politisch zu sein. Und nur ein kleiner Prozentsatz deiner Bevölkerung wird wirklich politisch aktiv und hat entweder fixe politische Einstellungen in einer Partei oder sonst irgendein Engagement. Und da ist glaube ich, immer noch sehr viel an Hemmschuh und fehlendem Engagement. Ich finde kein anderes Wort dafür. Weil Aktivismus ist es ja alleine nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt jemanden zu überzeugen oder etwas zu verändern, sondern auch ganz simple Tätigkeiten, die, wo ich aber weiß, das hat Konsequenzen. Und da ist auch, glaube ich, der Grund, wo diese Verantwortung anfängt, die ihr auf euren Schultern spürt. Die resultiert, glaube ich, aus diesem Schritt, sich verantwortlich zu fühlen und deswegen zu handeln.
Eigentlich sind wir verantwortlich gemacht worden. Also, während der Ägypten-Sache haben wir uns verantwortlich gefühlt, das ist richtig. Alles danach wurden wir verantwortlich gemacht. Wir wurden dazu nicht mehr von den Leuten selbst, sondern eigentlich von außen mehr oder weniger dahin getrieben. So, hey, this is something for you guys. Und wir haben es, glaube ich, nicht wirklich geblickt gehabt, in dem Augenblick, dass wir uns da treiben lassen. Und jetzt haben wir den Salat.
Hättet ihr Nein sagen können zu diesem Zeitpunkt?
Ich weiß es nicht, ob wir es tun müssen.
Ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis. Ich meine, ich habe ein kleines Problem jetzt im Kopf, wenn ich jetzt den Club als Beispiel anführe, aber der sagt sehr, sehr oft Nein. Und sehr, sehr oft, nee, das tun wir nicht, das schaffen wir nicht, das wollen wir nicht.
Der Club...
Ich rede vom Chaos Computer Club.
Ja, ist nochmal eine völlig andere Baustelle. Und da muss ich ganz klar sagen, die könnten das eher schaffen als wir. Was da passiert ist, weil einfach viel mehr Manpower dahinter ist. Das ist, ob es will, weiß ich nicht. Es ist mir auch egal. Also es ist mir wirklich egal, weil irgendjemand muss es machen. Und wir machen es ab demnächst nicht mehr. Und dann müssen wir halt schauen, wer es macht. Und dann müssen wir halt schauen, wer fühlt sich verantwortlich dafür, dass Dinge passieren. Wer fühlt sich verantwortlich dafür, dass Netzzensurmaßnahmen umgangen werden, dass Sperrinfrastruktur umgangen wird. Dann müssen wir halt schauen. Und dann will ich aber, wenn wir es nicht mehr machen, kein Schreien hören, dass keiner da ist, um es zu machen, weil die Möglichkeiten, das zu tun, die hat prinzipiell erstmal jeder. Weil dann kommt nämlich nachher wieder dieses jemand müsste mal, das ist ein wunderbarer Delegativ. Und
der eigentlich in sehr vielen Hackerspaces sofort dazu führt, dass daraus ein Ich-Befehl wird. Ist eine nette Regel, sobald du anfängst, man müsste doch mal hier aufräumen, machst du dich selbst dafür verantwortlich, das auch zu tun.
Das klappt aber auch nur im lokalen Hackerspace. Das klappt nicht beim Rest. Letztens bekam ich eine E-Mail und jemand meinte zu mir, man müsste mal ein dezentrales DNS bauen. Und ich zurück, das ist richtig, viel Spaß dabei. Nee, ich meine schon euch. Ich so, ja, dachte ich mir, aber nee.
Ganz ehrlich, ich verstehe absolut eure Frustration. Ich kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich, dass ihr für jetzt die richtigen Lehren daraus gezogen habt und dass diese Entscheidung richtig ist. Es ist wirklich, vielleicht braucht es einen Aufweckruf, ja. Gleichzeitig denke ich mir, bei so etwas wie WikiLeaks, ja, könnte man inzwischen auch als gescheitert ansehen und sich fragen, wo ist die nächste Initiative aus der Hackerkultur, Leaking, was generell als positiv gesehen wird, zu etablieren. Technisch, als Infrastruktur, als stabilen Trusted Service. Es ist ein sehr komplexes Thema, ja.
Also meine Erfahrung dahinter ist, jetzt haben wir die nächste Sache zum Durchsaufheim, das ist OpenLeaks. Die ersten rotzen jetzt schon drüber her, ohne es gesehen zu haben. Das ist ihr gutes Recht. Ich vermute, es ist ein Produkt, das nicht funktionieren wird. Es wird nicht angenommen werden, vermute ich fast. Und dann wird nur gejammert, jemand müsste mal eine Leaking-Seite bauen und keiner macht's. Punkt. Die Skills sind definitiv vorhanden, aber es fühlt sich halt keiner verantwortlich. Weil daher könnte es ja irgendwie Probleme geben oder irgendwie Ärger. Und gerade die am lautesten schreien, wie einfach das ist, werden genau einen Scheißdreck tun. Das ist nämlich immer so, das habe ich in den letzten 2 Jahren genau so gelernt. Und wer meint, es ist nicht so, der muss mich davon hart überzeugen. Und ich meine richtig hart. Es ist harte Arbeit, mich davon zu überzeugen, dass die Nerds nicht nur Schwätzer sind, sondern auch was auf die Beine gestellt kriegen.
Sehr, sehr hart, was du sagst, und ich glaube aber auch, dass du da ja eine Frustration dahinter hast, über die ich noch gerne mehr eingehen würde, weil auch gerade der Burnout, den hast du angesprochen, und ich glaube, da braucht es noch eine Erklärung, um das wirklich zu verstehen, was du damit meinst. Was ist dieses Aufgeben?
Ich weiß noch, bei der Ägypten-Operation, wir haben gesagt, wir machen das mit Modems, das funktioniert, wir machen das jetzt so. Und irgendwann in diesem wunderschönen IRC-Channel Dial-Up kam eine Person und meinte nur, mach das doch so und so. Da meinte ich so, du, dann mach ein Proof of Concept und schreib mir das auf und dann können wir darüber reden. Aber momentan machen wir es so, wie ich es sage, weil das funktioniert. Ja, das kann auch ein bisschen, das geht doch auch über bla bla bla. Nein, geht nicht. Du kannst nicht über SIP-Leitungen irgendwie Modem-Verbindungen machen. Das geht nicht. Da kriegst du irgendwie 150 Baud bei raus, wenn du Glück hast. Das Packet-Loss ist so hoch. Und dann musste ich mir echt irgendwie erstmal irgendwie eine Kugel ans Bein labern lassen und ihn überzeugen. Ich muss dann für ihn raussuchen gehen, warum es nicht geht, damit er mich in Ruhe lässt. In der Zeit hätte ich locker mal 2 Modems testen können, ob sie funktionieren. Nein, ich musste diskutieren, weil dieser Nerd in dem Fall meinte, es besser zu wissen. Aber statt es einfach besser zu machen, in dem Fall mir zu zeigen, hey Junge, pass auf, ich hab's hier gemacht, es geht besser. Mir irgendwie eine Diskussion ans Bein binden wollen. Und dann sag ich ihm, Junge, ich hab keine Zeit, ich hab hier zu tun. Wir haben hier gerade was am Laufen, vielleicht schon mitbekommen. Unglaublich. Und das ist, oder du kommst mit einer anderen Idee, du weißt, es funktioniert und du brauchst Leute, die dir dabei helfen, weil du nicht alles davon selbst kannst. Dann wird erstmal 2 Tage darüber diskutiert, ob die Idee generell als solche gut ist. Dann gibt es nochmal 3 Tage, über welche Software-Implementation wir jetzt genau sprechen. Dann geht es weitere 2 Tage darum, ob wir in der Config die Sachen auskommentieren oder rauslöschen. Und dann, wenn wir das machen, ist es, oh, schade, vorbei. Ja. Das ist meine hauptsächliche Erfahrung mit Nerds. Und davon rennen ganz viele hier auf diesem Camp gerade rum. Und ja, das ist halt einfach frustrierend. Das ist frustrierender, als irgendwie gegen eine Wand zu laufen, weil man weiß nicht, warum es wehtut. Und die wollen ja prinzipiell das Gleiche wie wir auch. Die wollen ein freies Netz, ein freies, unzensiertes Netz, dass Menschen frei kommunizieren können. Aber statt es zu tun, sagen, hey, ich helfe euch damit, hier ist ein Stück Hardware oder hey, ich habe hier ein How-To geschrieben. Nein, die wollen erstmal ihre Vision durchsetzen und den Scheiß tot diskutieren, weshalb wird das Projekt als solches tot ist.
Und das Klima in eurem Team, vielleicht so in den 30 oder zuletzt 6 Leuten, das war anders. Als das
ist grundlegend anders.
Und wie war das? Wie ist dort der typische Ablauf von einer Umsetzung, von der Idee bis zur Umsetzung?
Typischer Ablauf, so 3 Uhr morgens, IRC, Hauptraum. Boah, ich hab eine Idee. Wird kurz angerissen, um was es geht. Dann ist irgendwann sofort jemand genervt und sagt, ey, komm, nimm dir einen Channel, Junge. Wird ein neuer Kanal aufgemacht. Wird announced, so, hey, das ist der Kanal. Dann joinen ein paar Leute da rein. Dann machen die das. Und der Rest hält die Klappe und mischt sich nicht ein. Und dann ist irgendwann entweder was fertig geworden, wird präsentiert und alle freuen sich. Und wir twittern drüber und machen einen Blogbeitrag und alles. Oder aber sagen, okay, hat nicht geklappt, wir probieren es in 2 Jahren nochmal. Und wir haben mal gesagt, failing is an option. Das ist prinzipiell auch richtig. In den letzten 8 Monaten war es das halt nicht mehr. Da war failing not anymore an option. Weil da hing halt ein Bodycount von ab.
Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit.
Ja, ich muss dringend aufs Klo.
Ich finde aber auch irgendwie, ich habe so das ganz starke Gefühl, dass ihr ja eindeutig was zu sagen habt. Deswegen habe ich dieses Interview jetzt um diese Zeit noch angerissen. Und aber auch, dass das jetzt gesagt ist, mehr oder weniger. Weil, ja, ich will auch nicht alles vorwegnehmen, was morgen an dem Talk noch passiert, den du geben wirst.
Ja, ich kann nur empfehlen, 13:30 Uhr im Bunker mit dem B vorne dran.
Baikonur.
Baikonur, genau. In Baikonur, 13:30 Uhr, halte ich einen Talk über Telecomics, was es ist, was es gemacht hat und vielleicht interessiert es ja einige auch über die Zukunft von Telecomics. Wie wird es weitergehen? Und our beloved leader Cameron hat uns schon eine Nachricht hinterlassen und ich werde sie abspielen und jeder kann dabei sein, wenn Telecomics levelt, weil die Erfahrungspunkte sind dann da und wir können mal endlich leveln.
Gut. Tomatisch, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich danke dir vor allem für diese Offenheit.
Danke, dass ich das hier im Radio gerade ein bisschen rumschimpfen durfte.
Ja, das war ein grauenvoller Rand, der, glaube ich, sehr notwendig war.
Oh, ich habe noch nicht mal angefangen mit dem Ranten.
Ich weiß. Und ja, ich schalte ich jetzt wieder mal, ich schalte ich ein bisschen Blues vor die Ohren. Und dann hoffe ich, dass ihr mir entschuldigt, wenn ich hier noch ein bisschen das Setup teste, was ich leider nur tun kann, wenn der Channel on ist. Ja, aber zuerst gibt es etwas, das ihr alle gerne hören wollt.
Thank you.